Herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ich möchte, dass die folgende Aussage von mir nicht so heretisch verstanden wird. Und zwar ist es so, die Geschichten, die mich in der Bibel wirklich faszinieren, sind nicht unbedingt die Geschichten, wo Moses das Meer teilt oder wo Manna vom Himmel gekommen ist. Natürlich, das sind atemberaubende Geschichten. Aber die Geschichten, die mich wirklich in meinem tiefsten Treffen, sind die Geschichten, wo existenzielle Dinge passieren. Wo Jesus mit Leuten spricht und sie auf Dinge aufmerksam macht, die sie in ihrem Wesen treffen und die auch heute in unserer Zeit 100% passen. Und eine dieser Begegnungen möchte ich heute mit euch anschauen. Aber bevor das möchte ich euch fragen, was denkt ihr, was hört ein Student am liebsten? Welches Wort hört ein Student am liebsten? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. Ich sage mal das Wort Semesterferien. Ist das auch okay? Wenn ich das Wort Semesterferien gehört habe, war das Ticket schon gekauft. Die Strecke kannte ich schon gut. Mit der Südostbayernbahn von Simbach nach München und in München eingekommen, steige ich dort in den ICE ein, Richtung Hamburg. Und ich kenne die einzelnen Stationen schon ganz gut. Und ich kenne auch diese Bahnhöfe der Städte. München, Ingolstadt, Nürnberg, Würzburg, Fulda, Kassel, Göttingen und dann Hannover. Und in Hannover weiß ich schon, ich muss zum Gleis 13, denn jede Stunde um 15:15 fährt der Enno nach Wolfsburg. Und auf der Fahrt weiß ich auch schon, wenn ich im Enno Richtung Wolfsburg sitze, weiß ich schon, ab welcher Station ich meine Mutter anrufen muss, damit sie meinem Vater Bescheid gibt, damit er losfährt und mich vom Bahnhof abholt. Das heißt, in Meinersen angekommen, rufe ich meine Mutter an und sage, hallo, ich bin's. Ich bin schon in Meinersen. Kannst du Papa sagen, dass er schon losfahren soll? Alles klar, bis gleich. Ein kurzer Anruf reicht. Im Vorhinein habe ich natürlich auch schon mal angerufen und habe gesagt, was ich zu essen haben möchte. Das ist auch schon geklärt. Und in Wolfsburg angekommen, gehe ich aus dem Bahnhof, biege nach rechts ab, gehe zum Kurzzeitparkplatz und ich weiß zu 100%, dass mein Vater dort in seinem blauen Honda Civic, Baujahr 2002, sitzt und auf mich wartet. Ich weiß es zu 100%. Ich steige also in das Auto ein, tue meine Tasche in den Kofferraum und fahre nach Hause. Zu Hause angekommen, mache ich die Tür auf. Das ist Heimat. Die Gerüche, die Farben, die Möbel, meine Eltern. Was für ein schönes Gefühl, zu Hause zu sein, oder? Was ist dein Lieblingsort? In einer alten Volksweisheit heißt es, es gibt keinen Ort, der das Zuhause ersetzen kann. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese Sprüche, wo man sagt, Zuhause ist da, wo, Punkt, Punkt, Punkt. Kennt ihr solche Sprüche? Ich sage euch mal ein paar meiner Lieblingssprüche. Zuhause ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet. Zuhause ist da, wo man jemanden kennenlernt, der jemanden kennt, den man kennt. Und Heimat ist da, wo man uns mag und wo wir ein Auskommen haben, Tag für Tag. Und Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Heimat kann man aber auch verlieren. Diese Heimat kann auch bedroht werden. Und für viele ist es leider die Realität. Es gibt Millionen von Menschen, von Vertriebenen, von Flüchtlingen, die ihre Heimat verloren haben. Äußere Umstände machen einen Wegzug aus der Heimat leider notwendig. Krieg, Gewalt, Terror zwingen die Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Und dann ist auch noch die eigene Geborgenheit gefährdet, sowohl innerlich als auch äußerlich. Millionen von Menschen haben ihr Zuhause verloren Und selbst wenn sie äußerlich ein neues Zuhause gefunden haben, sind sie doch innerlich irgendwie heimatlos und fühlen sich unbehaust und ohne Schutz nach draußen. Die Bibel berichtet uns von einem Menschen, der zwei Söhne hatte. Und einer dieser Söhne hat sein Zuhause freiwillig verlassen, auf der Suche nach etwas Besseren. Und ich behaupte mal, dass wir diese Geschichte sehr gut kennen. Die, die in der Kindersabbatschule waren, die haben sie rauf und runter gehört. Ich behaupte sogar vorwärts und rückwärts. Mein Ziel ist heute nicht einfach, diese Geschichte nochmal zu lesen, weil ich bin mir sicher, dass ihr schon sehr viele Predigten über dieses Ereignis, über diese Begebenheit gehört habt, sondern mein Ziel ist einfach nochmal diese Botschaft, die man so schnell überliest und die eigentlich sehr präsent in unserem Kopf ist, dass sie nochmal präsent wird in unserem Herzen. Die Botschaft soll relevant werden für mein Leben. Die Theologen sind sich auch einig, dass diese Geschichte, die wir gleich lesen werden, eigentlich nicht von dem Sohn handelt, der eine neue Heimat sucht, sondern die sind sich einig, dass die Geschichte eigentlich von dem Vater handelt. Lesen wir gemeinsam Lukas 15 und dort die Verse 11 bis 24. Wer gerne aufschlagen möchte, Lukas 15, 11 bis 24. Ich lese ab Vers 11. Und er sprach, also Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf einen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Diese Geschichte ist sehr simpel und die Protagonisten sind klar. Und wie ich schon gesagt habe, die Kommentatoren, die hohen Gelehrten sind sich einig, dass es hier eigentlich um den Vater geht, obwohl der Vater nur einen kleinen Teil hier in dieser Geschichte einnimmt. Ein Pastor hat mal in einer Klasse ein Experiment gemacht. Er hat diese Geschichte vorgelesen und er hat seine Schüler dann gefragt, ob sie in der Rolle des jüngeren Sohnes zurückgekehrt wären. Und was glaubt ihr, was die Schüler gesagt haben? Wärt ihr zurückgekehrt? Einige Schüler haben angegeben, dass sie niemals zurück zum Vater gegangen wären, um Verzeihung zu bitten. Sie sagen, die Schande wäre unaushaltbar groß. Lieber würden sie zugrunde gehen. Und mit dieser Antwort habe ich persönlich nicht gerechnet. Mich hat das nachdenklich gemacht. Haben wir nicht von klein auf gelernt, dass wir, wenn wir etwas haben, immer zu unseren Eltern gehen können und dass sie uns weiterhelfen? Aber das scheint nicht allgemein so zu sein. Manche Menschen und manche Kulturen haben ein so stark entwickeltes Schamgefühl, dass der Notgeratene niemals um Hilfe bitten würde. Und ich habe ein Buch gelesen zum Thema, wie man Menschen verschiedener Kulturen evangelisieren kann. Und dort bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die möchte ich mit euch teilen. An einem Sonntagabend kehrte Mariam von ihrem Dorf ihrer Mutter in die Stadt zurück. Sie stieg in ein Taxi. Drinnen saßen neben dem Fahrer bereits 3 weitere Männer. Nach kurzer Zeit wollten sie Mariam zu einer Tasse Tee zu sich nach Hause einladen und fingen an, kokett zu werden. Und als junge Frau fühlte sie sich alles andere als wohl in ihrer Haut und versuchte, das Ganze irgendwie herunterzuspielen. Unterwegs hielten die Männer dann für eine Runde Wodka an. Betrunken wurden sie noch aufdringlicher. In diesem Augenblick fuhr Mariams Onkel auf der anderen Straßenseite vorbei. Er hätte sie aus dieser prekären Situation retten können. Doch statt auf die Straße zu rennen und um nach Hilfe zu rufen, duckte sich Mariam hinter dem Autofenster und versteckte sich. Auf keinen Fall wollte sie, dass ihr Onkel sie in so einer peinlichen Situation sah. In diesem Moment ging es Mariam vor allem um eins: Schande zu vermeiden und um die Ehre ihrer Familie aufrechtzuerhalten. Für sie ist es nochmal gut ausgegangen. Aber wie sieht es für andere Menschen aus? Und so ist es ja auch manchmal in Wirklichkeit. Menschen mit Anspruch auf Sozialhilfe stellen keinen Antrag, weil sie sich schämen. Ältere Menschen ziehen sich zurück und weisen jede Hilfe von anderen ab, weil sie anderen nicht zur Last fallen wollen oder sie sich schämen, von anderen abhängig zu sein. Und wo sich in einer Gesellschaft viele heutzutage für fast gar nichts mehr schämen, vergisst man leicht, dass es auch andere gibt, die vor Scham nicht das Haus verlassen, trotz bestehender Hilfsmöglichkeiten. Und so betrachtet ist dieses Gleichnis von Jesus an die Menschen gerichtet, die sich auf irgendeine Art und Weise schämen, von Gott Hilfe anzunehmen. Ellen White schreibt im Buch Schritte zu Jesus: Manche Menschen glauben auch, dass sie erst eine Art Bewährung absolvieren und Gott beweisen müssten, dass ihr Leben sich geändert hat, bevor sie seine Segnungen in Anspruch nehmen dürfen. Aber hier täuschen sie sich. Sie dürfen Gottes Segnungen und Verheißungen sofort in Anspruch nehmen. Dies ist sogar notwendig, denn sie brauchen seine Gnade. Jesus ist überglücklich, wenn wir genauso zu ihm kommen, wie wir sind, voller Sünde, hilflos und abhängig. Wir dürfen in unserer ganzen Schwachheit zu ihm kommen, in unserer Unvernunft und in unserer Sündhaftigkeit und reumütig zu seinen Füßen niederfallen. Er möchte uns mit den Armen seiner Liebe umfangen, unsere Wunden verbinden und uns von all unserer Ungerechtigkeit reinwaschen. Darin besteht seine Herrlichkeit. Die Liebe Gottes sehnt sich nach dem, der sich von ihm getrennt hat, und lässt nichts unversucht, um ihn zum Vaterhaus zurückzubringen. Der verlorene Sohn in seinem Elend kehrte zurück. Er kehrte in sich. Die Riesenmacht, die Satan über ihn ausgeübt hatte, sie war gebrochen. Er sah, dass sein Leiden die Folge seiner Torheit war und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und so elend der verlorene Sohn auch war, fand er doch Hoffnung in der Überzeugung, dass sein Vater ihn liebte. Diese Liebe zog ihn nach Hause. So ist es auch die Versicherung der Liebe, die die Sünder dazu bewegt, zu Gott zurückzukehren. Wir lesen in Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Oder in Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich möchte mit euch jetzt noch Matthäus 7 lesen. Dort gibt uns Jesus ein sehr wichtiges Prinzip mit auf den Weg, das große Auswirkungen für uns heute hat. Was mache ich denn, wenn meine Eltern nicht so sind? Wisst ihr, meine Mutter arbeitet für das Jugendamt für eine Stadt und da passieren schon krasse Dinge, wirklich krasse Dinge. Und das ist die Realität. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und unsere Eltern sind nicht immer so, wie wir sie brauchen. Sie machen Fehler. Doch Gottes Standard sieht anders aus. Lasst uns lesen, Matthäus 7, Vers 9. Dort heißt es, oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um ein Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Hier in dieser Passage geht es Jesus ums Gebet. Aber er macht uns trotzdem auf ein ganz wichtiges Prinzip aufmerksam. Wenn wir uns auf unsere Eltern verlassen können, oder auch manchmal nicht, um wie viel mehr können wir uns dann auf Gott verlassen? Die Liebe Gottes ist die Konstante in unserem Leben. Sie ist unsere Hoffnung. Und wenn ich zu 100% weiß, dass wenn ich aus dem Bahnhof in Wolfsburg gehe und dass mein Vater dort ist, um wie viel mehr kann ich mich darauf verlassen, dass mein himmlischer Vater auf mich wartet? Und eine Frage, die ich mir zu dieser Geschichte immer gedacht habe, ist folgende. Hat der verlorene Sohn gewusst, dass sein Vater auf ihn wartet? Wusste er, dass sein Vater auf ihn wartet? Ich weiß es nicht. Der Text sagt es nicht. Hat er damit gerechnet, dass sein Vater ihn so empfängt? Glaubst du, dass Gott dich mit offenen Armen empfangen will? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mädchen. Diese Geschichte habe ich von Gerald Klingbeil bei einer Gebetswoche gehört und ich fand sie sehr passend, weil sie eine moderne Übertragung dieses Gleichnisses ist. Christina sehnte sich danach, die Welt zu sehen. Sie lebte in einem Dorf in Brasilien, aber sie wollte die große Welt sehen. Sie wollte raus, sie wollte Spaß haben. Sie war unzufrieden mit ihrem Leben. Sie wollte raus aus ihrem Nest, in dem sie lebte. Denn eine dünne Schlafmatte auf dem Boden, eine Waschschüssel, ein Holzofen, das waren die Möbel in ihrem Leben. Sie träumte von etwas Besserem. Sie träumte von der Stadt. Das Leben in der Stadt glänzte. Und eines Morgens schlich sie sich leise aus dem Haus, schloss die Tür, stieg in den Bus und verschwand. Und als ihre Mutter Maria am nächsten Morgen aufwachte, war die Schlafmatte leer. Es brach ihr fast das Herz, als sie endlich begriff und verstand, dass Christina nicht mehr nach Hause kommen würde. Und die Mutter ahnte, was ihrer attraktiven und gut aussehenden Tochter auf der Straße blühte. Deshalb packte sie alles rasch das Nötigste zusammen. Sie nahm alles Geld, was sie hatte, und ging zur Bushaltestelle. Doch bevor sie in den Bus stieg, ging sie in eine kleine Drogerie, um etwas ganz Dringendes zu erledigen. Sie setzte sich in eine Kabine, in der man so kleine Passfotos macht, und machte so viel das Geld bei ihr reichte. Sie machte viele kleine Schwarz-Weiß-Fotos. Sie stopfte die kleinen Fotos in ihre Tasche, kletterte in den nächsten Bus nach Rio de Janeiro und fuhr los. Und Maria wusste, dass Christina keine Chance hatte, ihr Geld auf anständige Weise zu verdienen. Und sie wusste auch, dass ihre Tochter dickköpfig war. Sie würde nicht nach Hause kommen, um nach Hilfe zu bitten. Wenn Stolz auf Hunger trifft, dann wird man manches tun, was vorher undenkbar war. Maria wusste das und machte sich auf die Suche. Es war eine verzweifelte Suche. In Bars, in Hotels, in Nachtclubs, sie klapperte jeden Ort ab, der für Prostituierte in Frage kam. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo hinkam, klebte sie an einen Spiegel in der Toilette ein kleines Foto von sich. Manchmal tackerte sie das Bild an eine Speisekarte eines Hotels oder sie klemmte es an die Ecke eines Telefonbuches. Und auf der Rückseite hatte sie ein paar Worte geschrieben. Es dauerte nicht lange, da war auch Marias Geld zu Ende. Sie musste die Suche aufgeben. Müde und traurig stieg sie in den Bus zum Dorf. Und während der langen Fahrt weinte sie ununterbrochen. Irgendwo da draußen, verloren und einsam, war Christina. Einige Wochen später stieg Christina die Treppe eines Hotels hinunter. Sie sah sehr müde aus, eingefallene Augen. Ihre eigentlich sehr fröhlichen braunen Augen strahlten nicht mehr diese Freude und Lebenslust aus, die sie früher hatte. Sie erzählten jetzt etwas von Schmerz, Angst und Verletzung. Ihr Lachen war verstummt und ihr Traum hat sich in einen Albtraum verwandelt. Tausendmal hat sie sich danach gesehnt, wieder auf ihrer einfachen Schlafmatte zu schlafen, anstatt in den zahllosen Hotelbetten. Doch das kleine Dorf war zu weit weg und als sie unten an der Treppe angekommen war, fiel ihr Blick auf ein vertrautes Gesicht. Sie schaute noch einmal hin, sie kam näher und tatsächlich, sie sah im Spiegel das Foto ihrer Mutter hängen, ein ganz kleines Foto. Christinas Augen brannten. Sie hatte ein Kloß im Hals, während sie durch die Halle ging und das kleine Foto abnahm. Und auf der Rückseite stand: Egal was du machst, egal was du jetzt bist, das spielt keine Rolle mehr. Bitte komm nach Hause. Und das tat sie auch. Was auch immer du getan hast, was auch immer du geworden bist, wovor du dich fürchtest, welchen Schmerz du mit dir herumträgst. Und niemand kann sie sehen, außer dir selber. Gott ruft dir heute zu, komm nach Hause, komm nach Hause. Überlass ihm deine Ängste, deine Einsamkeit, komm zu ihm. Er hat die Furcht am Kreuz überwunden. Liefere ihm deine Wut, dein Zorn aus. Er wird deine inneren Wunden heilen. Mit einer Heilsalbe, für die es kein Patent gibt. Gib ihm deinen Schmerz, er will dir helfen zu vergeben. Auch wenn dir Menschen so richtig wehgetan haben und vielleicht noch jeden Tag wehtun, komm und gib ihm deinen Zorn und deine Wut. Komm und gib ihm deine Vergangenheit. Er ist der Spezialist für hoffnungslose Fälle. Er bietet so viel Gnade an, dass man sie nicht wiegen kann. Komm heim. Egal, was du getan hast, egal, was aus dir geworden ist, komm nach Hause und lass dir vergeben. Und das, liebe Geschwister, wünsche ich mir auf verschiedene Arten und Weisen. Einmal wünsche ich mir das, dass wir eine Gemeinde sein können, die den Menschen genauso aufnimmt, wie Jesus uns aufnimmt. Ich wünsche mir aber auch, dass wir Menschen in unserem Leben haben, vertraute Menschen, die uns bedingungslos lieben, egal was wir getan haben. Und ich wünsche mir auch, dass wir verstehen, dass wir nicht nur hier verstehen, sondern dass wir es wissen, dass wir es glauben, dass wir spüren, dass wir bei Gott geborgen sind. Und was mich am meisten fasziniert bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn ist, naja, wenn man ein Hirte ist und mit Schweinen unterwegs ist und da ist man ziemlich schmutzig, man stinkt, man ist eklig. Er kommt nach Hause Und der Sohn bleibt nicht so, wie er ist, denn der Vater gibt ihm das Beste, was er zu Hause hat, und kleidet ihn. Und da fällt mir ein Text ein in Hesekiel 36, den würde ich gerne mit euch noch lesen. Hesekiel 36, dort in Vers 26 und 27. Hesekiel 36, 26 und 27, dort heißt es: Und ich, hier spricht Gott selber, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das Schöne ist, wir können zu Gott kommen, egal wie wir sind. Und das Schönere ist, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, denn Gott verändert uns. Amen.